Willkommen zu unserem Corona-Podcast. Hier erfahren Sie alles, was Sie über den Coronavirus wissen müssen.
Zuerst stellt sich natürlich die Frage, was Coronaviren überhaupt sind. Coronaviren wurden Mitte der 1960er Jahre erstmalig entdeckt. Generell können sie entweder nur Menschen oder nur Tiere infizieren und tragen bei Menschen dazu bei, Erkältungskrankheiten auszulösen. Selten können Coronaviren, die zuvor nur Tiere infiziert haben, jedoch auch auf den Menschen übertreten, sich dort weiter verbreiten und zu schweren Erkrankungen führen. In der Vergangenheit war das bei den Ausbrüchen von SARS-CoV und MERS-CoV der Fall. Jetzt ist es auch bei dem neuartigen Coronavirus so. Ein neuartiges Coronavirus ist ein neuer Stamm des Virus, der bisher bei Menschen noch nicht identifiziert wurde. So wie der jetzt zirkulierende Coronavirus als neu von chinesischen Behörden Anfang Januar 2020 beschrieben wurde. Nach Einschätzung von Virologen ist dieses neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 eine Variante des SARS-Erregers von 2002. Interessant zu wissen ist ebenfalls, woher das Virus kommt und wie es heißt. Vermutet wird, dass das Virus von Fledermäusen stammt. Die ersten Patienten haben sich augenscheinlich auf einem Huanan-Seafood-Markt in der chinesischen Stadt Wuhan infiziert, bei dem auch Wildtiere bzw. Organe von anderen Tieren und Reptilien angeboten wurden. Seit dem 11. Februar 2020 trägt das neue Coronavirus, das vorläufig mit 2019 nCoV bezeichnet wurde, einen neuen Namen: SARS-CoV-2. SARS steht hierbei für schweres akutes Atemwegssyndrom. Die Erkrankung, die durch SARS-CoV-2 ausgelöst wird, wird mit COVID-19 bezeichnet. Dies steht für Coronavirus dieses 2019. Natürlich ist auch wichtig zu wissen, wie das Coronavirus überhaupt übertragen wird. Das Coronavirus kann von Mensch zu Mensch übertragen werden. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion, die über die Schleimhäute von Mund und Nase, aber auch durch den Kontakt über die Hände erfolgen kann. Um das Ansteckungsrisiko zu verringern, gilt daher für alle Infektionskranken gute Händehygiene, Husten- und Nasenetikette sowie Abstand zu Erkrankten halten. Eine Übertragung über importierte Lebensmittel und andere importierte Waren, wie beispielsweise Spielzeug, ist bisher nicht dokumentiert. Das für diese Frage zuständige Bundesinstitut für Risikobewertung kommt zu der Auffassung, nach derzeitigem Wissensstand ist es unwahrscheinlich, dass importierte Waren Quellen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sein könnten. Nach aktuellem Stand der Wissenschaft kann das Coronavirus auch nicht von Haustieren auf Menschen oder umgekehrt von Mensch auf Haustier übertragen werden. Viele Menschen stellen sich ebenfalls die Frage, wie lange es dauert, bis die Krankheit nach Ansteckung ausbricht. Zwischen Ansteckung und Beginn der Krankheit können bis zu 14 Tage liegen. Meistens beträgt die sogenannte Inkubationszeit jedoch nur 5 bis 6 Tage.
Nach Einschätzung der Expertinnen und Experten verlaufen 4 von 5 Erkrankungen mild. Es gibt jedoch auch schwere Verläufe mit Lungenentzündungen, bei denen ein Aufenthalt in einer Klinik notwendig ist oder sogar ein Intensivbett mit Beatmung gebraucht wird. Wie groß der Anteil derjenigen ist, die aufgrund des Virus sterben, lässt sich derzeit schwer eindeutig sagen. Dazu sind noch zu viele Fragen offen. So fehlt es an verlässlichen Daten, weil die tatsächliche Anzahl erkrankter Menschen unbekannt ist und möglicherweise deutlich höher liegt als die Zahl der gemeldeten Erkrankungsfälle. Todesfälle traten bisher vor allem bei Patienten auf, die älter waren und oder zuvor an chronischen Grunderkrankungen litten. Vertreter der Weltgesundheitsorganisation WHO halten eine Rate der Todesfälle in Chinas Regionen ohne das Epizentrum Hubei von 0,7% für möglich. Das wären 7 Verstorbene pro 1000 Infizierte. Inwieweit diese Rate der Todesfälle auch für europäische Länder relevant wird, kann derzeit niemand seriös beantworten.
Heute sprechen wir mit Patrick Schneider darüber, wie man sich vor Corona schützen kann. Hallo Patrick.
Hallo Leon. Ja, mein Name ist Patrick Schneider. Ich bin ehemaliger Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin und habe etliche Jahre auf einer Intensivstation gearbeitet.
Was hättest du für Tipps für uns, wie man sich schützen kann?
Ich würde mich auf meinen damaligen Arbeitsalltag berufen und ich denke, vielen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt noch am Arbeiten sind, ist die Situation nicht so fremd. Ja, was bedeutet das konkret? Das heißt, Man sollte sich regelmäßig die Hände waschen. Man sollte sich regelmäßig dann auch die Hände desinfizieren. Das ist aber dann halt gesünder zu sehen, wenn man dann halt im Krankenhaus arbeitet. Dort wäscht man sich oder beziehungsweise hat man ganz viele Sachen, die man halt anfassen muss, die sauber sein müssen. Und dort ist dementsprechend halt auch dass die Hygienevorschriften halt höher. Für den Alltag würde ich empfehlen, dass man, wenn man nicht gerade im Homeoffice ist und auf seiner regulären Arbeit dann am Arbeiten ist, dann sollte man sich vielleicht einen kleinen Wecker stellen, indem man dann vielleicht alle 45 Minuten oder jede Stunde einmal kurz sich die Hände wäscht, das dann für 20 Sekunden. Und da hat sich ja dann dieses Lied Happy Birthday to You ganz gut etabliert. Und also wichtig ist, dass man sich danach wirklich sehr gründlich auch nochmal die Hände abtrocknet. Nicht zu vernachlässigen ist auch der Hautschutz. Das heißt, wenn wir uns schon wirklich ganz oft dann auch die Hände waschen, weil wir ja nicht ausschließen können, irgendwas angefasst zu haben, was kontaminiert ist. Man sagt zwar, es ist eine Tröpfcheninfektion. Ich halte es aber durchaus für ratsam, sich Gedanken zu machen, welche Gegenstände von anderen Leuten angefasst werden wurden. Und dementsprechend sollte ich mir die Hände waschen, weil wie oft passiert es uns, dass wir uns ins Gesicht fassen oder ja, mal eben kurz den berühmten Drops mal lutschen, das heißt mal irgendwie mal aus der Schale uns mal ein Bonbon nehmen und es uns dann halt blindlings im Mund stecken und ja, wenn ich vorher dann halt irgendwas angefasst habe, was jemand anderes dann berührt hat, der sich in die Hand genießt hat oder da drauf gehustet hat, dann bringe ich diesen Virus unter Umständen dann halt in den Körper rein.
Okay, vielen Dank für das Interview.
Ich möchte noch dann halt noch beifügen, ich denke, die Menge macht auch unheimlich viel aus. Also man sollte nicht in Panik geraten, nur weil man eben kurz einmal angehustet wird oder ein Nieser mal abbekommt, sondern da macht durchaus einfach auch die Menge viel aus. Das heißt, wenn ich auf Dauer dann halt mit jemandem zusammen bin, auf engstem Raum und der spricht mich an, hustet mich an, dann macht es sicherlich auch was aus, dass ich dann halt ein hohes Infektionsrisiko habe.
Okay, vielen Dank für das Interview. Also kann man zusammenfassend sagen, dass man sich auf die Hände waschen soll, jedoch auch auf die Handpflege achten soll und genug Sicherheitsabstand bewahren soll.
Genau.
Viele Menschen stellen sich ebenfalls die Frage, ob schon ein Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus entwickelt werden konnte. Aktuell gibt es leider noch keinen Impfstoff. An Impfstoffen wird aber weltweit, auch in Deutschland, intensiv geforscht. Laut WHO wird derzeit an mehr als 40 Impfstoffkandidaten gearbeitet. Das Paul-Ehrlich-Institut, Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, hat am 22. April die erste klinische Prüfung eines Impfstoffes gegen Covid-19 in Deutschland genehmigt. Das Ziel? Zu ermitteln, ob eine generelle Verträglichkeit des Impfstoffkandidaten vorliegt und seine Fähigkeit zu überprüfen, eine spezifische Immunantwort gegen den Erreger zu erzeugen. Sollte der erste Durchgang erfolgreich sein, werden zwei weitere klinische Prüfungen folgen. Impfstoffkandidaten müssen immer drei klinische Prüfungen durchlaufen. Sorgfältig wird dabei untersucht, ob die Impfung hilft und genauso sorgfältig, ob es zu unerwünschten Reaktionen oder Nebenwirkungen kommt. Denn Impfstoffe müssen immer sicher sein. Weltweit handelt es sich bei der Genehmigung durch das Paul-Ehrlich-Institut um die fünfte genehmigte Prüfung eines Covid-19-Impfstoffkandidaten am Menschen. Wenn ein Impfstoff zum Schutz vor der neuartigen Coronavirus verfügbar sein wird, hängt davon ab, wie erfolgreich diese Prüfungen verlaufen. Weitere Impfkandidaten befinden sich derzeit noch in präklinischen Entwicklungsphasen.
Derzeit gibt es noch kein spezifisches Medikament gegen Covid-19, der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Krankheit. Viele Forscherinnen und Forscher arbeiten unter Hochdruck daran, eine wirksame Therapie gegen Covid-19 zu entwickeln. In der Diskussion um entsprechende Medikamente sind auch verschiedene Wirkstoffe, die aus der Bekämpfung anderer Viruserkrankungen bekannt sind. Verschiedene Therapieeinsätze, darunter experimentelle Wirkstoffe und bereits zugelassene Medikamente, werden derzeit im Rahmen von Studien geprüft. Eine sehr große Studie, an der sich mehrere Länder beteiligen, ist die Studie der WHO namens Solidarity. Die WHO will mit dieser Studie von Therapien mit verschiedenen Wirkstoffen an tausenden Patienten im großen Stil testen lassen. Ziel ist es, belastbare Daten zu sammeln, wie sinnvoll die am häufigsten eingesetzten Wirkstoffe sind und ob man davon nicht künftig ausgeschlossen werden sollte. Forscherinnen und Forscher in Deutschland beteiligen sich an dieser Megastudie und übernehmen koordinierende Funktionen. Wie ist Deutschland vorbereitet?
Deutschland ist bestmöglich vorbereitet. Vor allem das Netzwerk von Kompetenzzentren und Spezialkliniken in Deutschland ist international beispiellos. Wir verfügen über ein sehr gutes Krankheitswarn- und Meldesystem und Pandemiepläne. Die Grundlage für die Pandemieplanung bildet in Deutschland der nationale Pandemieplan, der im März 2017 von Bund und Ländern verabschiedet wurde und regelmäßig aktualisiert wird. Außerdem werden in Deutschland regelmäßig Notfallübungen an Flughäfen durchgeführt. Die Koordination und Information übernimmt das Robert-Koch-Institut.
Gibt es in Deutschland ausreichend Schutzausstattung?
Der Krisenstab hat die außerordentliche Dringlichkeit für die Beschaffung medizinischer Schutzausrüstung sowie von intensiven medizinischen Kapazitäten festgestellt. Das BMG beschafft diese zentral für Arztpraxen, Krankenhäuser sowie Bundesbehörden. Das Beschaffungsamt des BMI unterstützt etwa bei Kauf von Desinfektionsmittel in großem Umfang. Das Technische Hilfswerk übernimmt die Verteilung von Schutzausrüstung an Bundesbehörden.
Welche Einschränkungen gibt es für das öffentliche Leben?
Nachdem alle Bundesländer Regelungen für die vorübergehenden Schließungen von Kindergärten, Schulen und Hochschulen getroffen hatten, haben die Bundesregierungen und die Regierungschefs der Bundesländer am 12. März 2020 Leitlinien zum einheitlichen Vorgehen zur weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich vereinbart und diese mit einer Mindestgeltungsdauer von 2 Wochen am 22. März 2020 erweitert. Basierend auf diesen Leitlinien haben sämtliche Bundesländer Kontakt- bzw. Ausgangsbeschränkungen erlassen. Mit Beschluss vom 15. April 2020 wurden die danach geltenden Einschränkungen zunächst bis zum 3. März verlängert. Zugleich wurden vereinbart, in kleinen Schritten daran zu arbeiten, das öffentliche Leben wieder zu beginnen.
Was muss ich im Umgang mit Familienangehörigen, Freunden und Kindern beachten?
Man darf entweder mit den Personen aus seinem eigenen Haushalt oder zu zweit mit einer Person, die nicht im Haushalt lebt, zusammenkommen. Nur so ist sichergestellt, dass sich möglichst wenige gegenseitig anstecken. Ein explizites Verbot von Zusammenkünften mit mehr als einer Person gilt für den öffentlichen Raum. Allerdings haben sich Bund und Länder auch darauf verständigt, dass Zusammenkünfte und Treffen von mehreren Personen in Privatwohnungen inakzeptabel sind. Eine Ausnahme gilt nur bei Hilfe für andere Menschen, die derzeit darauf angewiesen sind. Aktivitäten innerhalb der Familie, zum Beispiel Spaziergänge, können dann erfolgen, wenn die Familie auch zusammen wohnt. Das gilt auch für die Konstellation aus mehreren Menschen, die miteinander in einem Haushalt wohnen, zum Beispiel Wohngemeinschaften, soweit nachgewiesen werden kann, dass die Wohngemeinschaft tatsächlich besteht. Von Besuch im privaten Bereich, insbesondere bei Kindern, ist dringend abzuraten. Auch Betreuung von Kindern, zum Beispiel durch Nachbarn, soll nicht stattfinden. Für Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, sind Notbetreuungen eingerichtet worden.
Darf ich innerhalb von Deutschland verreisen?
Um eine weiträumige Ausbreitung des Virus möglichst zu verhindern, bleiben Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, generell auf private Reisen und Besuche, auch von Verwandten, zu verzichten. Das gilt auch im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge. Die weltweite Reisewarnung wird aufrechterhalten. Übernachtungsangebote im Inland werden weiterhin nur für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt.
Das war es nun mit unserem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.